Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.
Hallo, herzlich willkommen. Der Sommer ist da. Und mit der warmen Jahreszeit ändern sich auch unsere Bedürfnisse. Wir sind viel mehr draußen, wir bewegen uns mehr, wir schwitzen mehr. Wir sind der oft extrem starken UV-Strahlung ausgesetzt. Was bedeutet das für unseren Stoffwechsel und unseren Nährstoffhaushalt? Was braucht unser Körper jetzt ganz besonders? Ist die Erdbeere gesünder als die Nektarine? Welche Sommergemüse und Salate sollten jetzt ganz besonders häufig auf unserem Teller landen? Und muss man wirklich 2 bis 3 Liter täglich trinken? Über all diese Fragen spreche ich wieder mit unserem Reformhaus-Experten, dem renommierten Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Michalsen, Professor für Naturheilkunde an der Charité und Chefarzt am Berliner Emanuel-Krankenhaus, wo wir auch wieder aufzeichnen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich freue mich auch, heute bei sommerlichen, tollen Temperaturen.
Genau, wir schauen raus und freuen uns. Sommer, und im Sommer möchte man es ja vor allem leicht haben. Und deswegen sprechen wir über leichte, gesunde Ernährung. Und ich würde erstmal einsteigen mit der Frage, dass ja so einiges anders ist im Sommer. Wir bewegen uns mehr, wir sind viel draußen, wir schlafen, glaube ich, auch weniger. Unser gesamter Biorhythmus verändert sich. Ich könnte mir vorstellen, das hat auch Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel, oder?
Ja, das ist also sehr gut untersucht, dass wir natürlich als Menschen, die mit der Natur, mit den Jahreszeiten leben, wir verändern uns mit den Jahreszeiten. Ja, da machen wir manchmal auch Witze drüber, ne, wenn man vom Winterspeck beispielsweise redet. Das liegt wirklich nicht nur daran, dass man im Winter üppiger isst, sondern tatsächlich der Stoffwechsel ist also günstiger im Sommer. Deswegen sind auch die Blutfette ein bisschen reduzierter, also auch besser im Sommer. Der Cholesterinspiegel beispielsweise, der Schlaf verändert sich. Also wir haben jetzt so in diesen Zeiten die beste Anpassung an den Sommer. Und generell kann man sagen, dass unser Körper es leichter hat im Sommer als im Winter. Also der Stoffwechsel ist schon geschmeidiger und besser eingestellt im Sommer.
Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Und was bedeutet Sommer für unseren Bedarf an Mikronährstoffen? Also wir sind ja auch, ich denke mal, mehr sportlich unterwegs, wir bewegen uns mehr, wir schwitzen viel. Würden Sie sagen, wir haben in bestimmten Bereichen da auch höhere Bedarfe?
Also auf jeden Fall hat man einen höheren Bedarf an Mineralien und natürlich auch an Salz. Wenn wir viel schwitzen, dann verlieren wir ja auch Salz. Deswegen trinken wir ja auch mehr, also nicht nur wegen der reinen Flüssigkeit, sondern auch instinktiv haben wir dann auch das Gefühl, wir müssen das uns zuführen. Und deswegen empfehle ich auch jetzt zu dieser Jahreszeit eher mineralsalzreiche Mineralwasser zu trinken. Jetzt also, es gibt ja auch so besonders natriumarme Quellen. Und das finde ich ist jetzt nicht die gute Jahreszeit dafür, gerade wenn man sich auch sportlich betätigt und schwitzt. Und das andere ist, und das kennen wir ja auch ganz instinktiv. Also ich erkläre das auch manchmal bei den Studenten so, dass ich dann sage, wir haben einfach instinktiv einen anderen Appetit im Sommer als im Winter. Also keiner käme auf die Idee, zwischen Weihnachten und Silvester zu sagen, jetzt essen wir Wassermelone und Gurkensalat besonders häufig. Und jetzt ist die Jahreszeit, wo man ja doch, wenn man Wassermelone serviert, dann sind doch alle ganz froh. Das heißt, jetzt ist natürlich auch das Obst reif. Das heißt, jetzt kommen von der Natur auch viele Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, die werden uns zur Verfügung gestellt. Und da sollten wir jetzt auch zugreifen. Jetzt brauchen wir das.
Bevor wir uns das Obst noch näher anschauen, bleiben wir noch mal einmal beim Trinken. Das kriegt man ja förmlich eingehämmert. Viel trinken. Ja. So, wie viel muss es denn jetzt wirklich sein? Weil ich denke immer, wenn ich da höre, weiß ich nicht, 2 bis 3 Liter. Gut, kommt drauf an, was man natürlich körperlich macht, ja. Aber das schafft man ja oft überhaupt nicht. Wie viel muss es sein?
Ja, da sage ich gar nichts dazu, weil tatsächlich wissenschaftlich gesehen nicht richtig. Also damit sind wir ja alle groß geworden und das steht auch noch in vielen Lehrbüchern der Medizin. Der Mensch soll 3 Liter am Tag oder so trinken oder mindestens 2 Liter, wenn es geht 3 Liter. Gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Beleg, dass das so richtig ist und auch so gut ist. Man hat sogar eine Studie vor vielen Jahren gemacht, selbst bei Nierenerkrankten, wo sich eigentlich alle einig waren, sagten, Mensch, die Nieren müssen durchspült werden, hat man eine Gruppe 3 Liter am Tag trinken lassen und die andere ungefähr 1,5. Es hatte keinerlei Einfluss auf die Nierenfunktion. Deswegen empfehle ich immer, seinem Instinkt, seinem Durst zu trauen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wie immer, es gibt zwei Ausnahmen. Und zwar ältere Menschen, da ist manchmal das Durstempfinden nicht mehr so deutlich und nicht mehr so klar. Da würde ich tatsächlich empfehlen, im Sommer auf mindestens 2 Liter zu achten. Und bei den Kindern, da müssen wir auch achten, weil wir wissen, wenn Kinder nicht genügend hydriert sind, also nicht genügend trinken, dann können sie Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen bekommen. Aber alle, die sozusagen zwischen 15 und 75 sind, die sollen ihrem Instinkt und ihrem Durstgefühl vertrauen.
Ich bin total erleichtert, dass Sie jetzt da, genau da diesen Druck rausnehmen, weil man wirklich auch ständig das Gefühl hat, man trinkt zu wenig. Aber man kann es ja auch, wenn ich das da gleich nochmal nachfragen darf, so ein bisschen am Urin sehen, oder? Also wenn das jetzt ganz, wenn man das Gefühl hat, das ist ganz konzentriert.
Genau, werden ja auch so Tests beschrieben. Ne? Also wenn man jetzt ein großes Glas Wasser trinkt, oder 0,3 oder 0,5 Liter und man müsste überhaupt nicht auf die Toilette in der nächsten Stunde, dann weiß man, man war eigentlich dehydriert. Also dann hat eigentlich ein bisschen was gefehlt. Aber trotzdem, da braucht keiner Angst davor haben. Also wir haben das ja auch bei unseren Fastenstudien gemerkt. Es gibt ja interessanterweise auch Ramadan und solche Trockenfastenformen. Das wird ja in arabischen Ländern, wo es oft sehr heiß ist, ja durchgeführt. Und wir Menschen kommen mit Trockenphasen zwischendurch sehr, sehr gut zurecht. Also es braucht keiner Angst haben, wenn er mal nicht gerade eine Wasserflasche mit sich führt, dass er jetzt gleich den Trockentod da stirbt.
Und bei Wasser schauen Sie eigentlich, oder sollte man drauf schauen, Sie haben gesagt, Natrium soll es schon haben im Sommer. Und sonst macht es Sinn, dass man auch schaut, es gibt ja auch Mineralwasser, was speziell viel Magnesium enthält. Es gibt Mineralwasser mit viel Calcium. Oder tut es Leitungswasser auch?
Na, Leitungswasser ist schon auch sehr gut. Es gibt ja auch immer wie diese Ergebnisberichte der Stiftung Warentest und Ökotest und natürlich auch, weil das Leitungswasser so sauber ist, also sich da auch keine Bakterien groß aufhalten im Vergleich zu vielen gefilterten oder abgefüllten Wässern, ist Leitungswasser schon sehr, sehr gut in Deutschland. Da können wir wirklich auch froh darüber sein. Aber ja, so ein abgefülltes Sprudelwasser ist natürlich im Sommer auch ein guter Durstlöscher. In Deutschland trinken wir ja gerne Sprudelwasser, also mit Kohlensäure versetzt. Das macht man in den südeuropäischen Ländern ja gar nicht so häufig, aber ich schätze es auch sehr, muss ich sagen. Und da gibt es einfach gute Wässer und da empfehle ich eben jetzt einfach eins mit ein bisschen mehr Natrium, Magnesium, Calcium. Das ist ja überall aufgelistet auf den Flaschen, das kann man ganz einfach vergleichen.
Ja, dann sprechen wir mal über das Essen. Sie haben gesagt, der Tisch ist im Sommer reich gedeckt. Ich zähle jetzt einfach mal auf: Erdbeeren, Kirschen, Melonen, Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren, Nektarinen, Pfirsiche. Ich frage jetzt erstmal so allgemein, ist das alles gleich gut oder haben Sie da so gewisse Vorlieben oder wo Sie sagen, bei der Obstsorte, naja, da ist auch wahnsinnig viel Fruchtzucker vielleicht drin, wie würden Sie das gewichten?
Ja, also es gibt schon einige Obstsorten, die bezeichne ich auch gerne mal als Superfood. Wir sehen das an der intensiven Farbe und an dem konzentrierten Geschmack. Beeren haben sehr viel sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine, vergleichsweise viel, viel mehr als jetzt eine Nektarine oder auch ein Apfel. Das heißt also, Beeren sind wirklich hervorragende Lieferanten von diesen wichtigen sekundären Pflanzenstoffen. Und die können wir jetzt auch besonders gut gebrauchen, weil jetzt ist ja die Sonne auch stark. Ne? Und natürlich lieben wir die Sonne, aber das trichtern uns ja auch immer die Hautärzte, die Dermatologen ein. Die Sonne ist auch Stress, oxidativer Stress für die Hautzellen, aber auch generell. Und deswegen sind so intensive Früchte wie Beeren, das ist jetzt sehr, sehr gut. Aber generell ist jedes Obst erstmal zu empfehlen und manches Obst ist jetzt vielleicht gar nicht so inhaltsreich, aber dann auch ein Durstlöscher, eben die Wassermelone. Die Erdbeeren möchte ich auch erwähnen. Sie sind ja keine Beeren, sie sind botanisch gesehen Nüsse, aber Nüsse sind ja auch sehr gesund und insofern wundert es auch nicht, dass Erdbeeren eben am Ende auch sehr gesund sind. Gibt es auch gerade aktuell eine Studie, die zeigt, dass es sogar hilft, einen erhöhten Cholesterinspiegel zu senken oder auch eine Diabetes-Stoffwechsellage zu verbessern. Also am Erdbeerstand sollte man nicht vorbeigehen, sondern zuschlagen.
Und dann nochmal die Frage, ich hatte Ihnen ja schon im Vorgespräch gebeichtet, dass ich so ein Erdbeer-Junkie bin. Wenn ich mir da jetzt gleich so ein ganzes Schälchen reinhaue, sage ich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Manchmal denke ich da, aber vielleicht ist es ja dann doch wiederum zu viel Fruchtzucker.
Also mit dem Fruchtzucker, da muss man sich selber beobachten. Natürlich gibt es so eine Obergrenze von Fruchtzucker, die schwankt. Es kann sein, dass jemand schon bei Zufuhr von 20 Gramm Fruchtzucker Probleme im Bauch kriegt, Durchfall oder Bauchschmerzen. Es kann aber auch sein, das passiert gar nicht oder erst ab 50 Gramm. Es gibt eine ganz interessante Studie, da hat man Probanden, also Studienteilnehmern, täglich mehr als 20 Portionen Obst gegeben, die sie also essen sollten. Und das ist wirklich eine Menge, 20 Portionen. Ne? Und die meisten haben das sehr gut abgekonnt. Das heißt also, wenn man das richtige Obst isst, da sind ja Ballaststoffe dabei, da ist ja Wasser und so dabei, dann verträgt man sehr viel davon. Es ist anders, wenn man diesen Fruchtzucker künstlich irgendwo zuführt, ne, in Ketchup oder wenn es Marmeladenkonzentrate sind. Also insofern würde ich sagen, da gibt es für mich keine obere Grenze. Also Sie können bei den Erdbeeren, wie Sie es gesagt haben, wirklich richtig zu lang. Nur dann, wenn man, und so haben wir es ja auch als Kinder dann irgendwie gesagt bekommen, wenn man dann zu viel Kirschen gegessen hat, ich meine, wenn sich Bauchschmerzen einstellen, dann weiß man, es war zu viel und dann würde ich das nächste Mal unter diese Menge gehen.
Ja, also wie immer, man muss sich da selbst ein bisschen beobachten und nach dem Bauchgefühl gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Auch da nochmal die Frage, haben Sie da aus ernährungsmedizinischer Sicht Gemüse- oder Salatsorten, die Sie bevorzugen würden, jetzt eben speziell im Sommer?
Ja, also im Sommer sind jetzt natürlich die grünen Blattgemüse die Stars und die Salate, ne, die grünen Salate, ne, die haben die grüne Farbe, die haben das Chlorophyll und wir wissen natürlich schon seit langem, dass das extrem gesund ist. Vor allem natürlich die Salate, die auch noch ein bisschen pikant sind. Rucola-Salat beispielsweise, aber eben alles, was aus der Spinat-Mangold-Ecke kommt.
Also auch sowas pikant meinen Sie auch so wie Chicorée, also ein bisschen bitter?
Chicorée, fantastisch, der noch ein bisschen bitter ist. Also das würde ich jetzt also empfehlen, das frische Grün, das ist jetzt ideal bei den Tomaten. Tomaten sind auch sehr gesund, die macht man natürlich auch sehr gerne in den Salat bei der Tomate, aber auch die Geschmacksprüfung mitnehmen. Es gibt einfach viele gezüchtete, viele wässrige Tomaten und das kann man wirklich schmecken, ob eine Tomate reich an diesem Lycopin ist. Das ist dieser Inhaltsstoff, den wir haben wollen, der übrigens ja noch stärker zur Verfügung steht, wenn man die Tomate erhitzt. Also da ist die gute alte Spaghetti-Tomatensoße tatsächlich auch gut, aber für den Salat also reife und wohlschmeckende Tomaten aussuchen. Und jetzt ist natürlich auch die Zeit der frischen Gewürze. Ne? Also alles, was es da irgendwie gibt, Kräuter der Provence, kann man ja nicht nur als Trockenpulver kaufen, sondern...
Nein, wirklich? Ja, gibt, man muss es, also es ab gibt, und zu mal sagen. Ja.
Thymian und Oregano wachsen wirklich auch Wahnsinn, in der Natur. Ne?
Wahnsinn. Und auch einheimische Kräuter. Ich glaube, so wie Borage ist ja auch interessant. Ja. Es gibt ja sehr viele einheimische Kräuter. Gerne auch alles nochmal nennen. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile Thymian, Rosmarin, Oregano. Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch einheimische Kräuter, die jetzt überall wachsen.
Ja, also da ist es halt nur so, man muss sie halt irgendwie kennen. Ne? Also wobei, letztlich kann man fast alles probieren, was auf der Wiese wächst. Also man kann sich kaum vergiften. Aber ich möchte den Tipp jetzt dann doch nicht geben, nicht, dass ich da noch Ärger bekomme. Aber ansonsten ist wirklich alles von Salbei bis Liebstöckel. Also alle Kräuter sind erstmal sehr gesund und frische Kräuter sind einfach ja auch immer delikat. Ne? Also noch delikater als gekaufte, getrocknete oder tiefgefrorene Kräuter. Also da würde ich einfach sagen, los geht's.
Ne? Und nicht damit geizen. Ich muss immer lachen, wenn ich im Restaurant bin. Das gibt ja immer noch, dass dann am Tellerrand die kleine krause Petersilie vor sich hin darbt. Ja, dann denke ich immer, ihr habt doch Petersilie, dann haut die doch mal ordentlich drüber.
Genau, Petersilie, auch ein sehr gutes Beispiel. Ne? Also ich meine, das sollte man in großen Mengen verwenden und dann am besten wirklich so einen halben Strauß irgendwie klein schneiden. Und dann ein bisschen Olivenöl reingeben, Zitrone reingeben, vielleicht noch ein bisschen Knoblauch. Dann hat man ein fantastisches Urpesto. Und das ist natürlich viel gesünder, als wenn man so ein Glas kauft, was da seit 2 Jahren im Lager liegt. Also mir geht es so, man wird jetzt doch auch immer mehr von Freunden eingeladen, die dann ein Bärlauchpesto selber zubereiten. So, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung, dass man versucht, mit den Kräutern ein bisschen zu experimentieren. Und eben, ja, die Menge muss nicht nur so eine Messerspitze also sein, das sollte richtig was sein. Ne? Und auch übrigens Minzblätter natürlich fantastisch jetzt. Ne? Und deswegen Minzblätter kühlen auch sehr gut. Ne? In den arabischen Ländern wird ja auch als Heißgetränk der Minztee, der Pfefferminztee serviert. Fragt man sich, die trinken heiß, ne? Ist auch interessant.
Mhm. Ja, eiskalt zu trinken ist im Sommer ja eh, macht keinen
genau,
großen Sinn.
Genau, das löscht somit fast besser den Durst. Ne? Und die Minze selber hat was Kühlendes, ne? Also von dem subjektiven Gefühl. Deswegen ist es natürlich auch eine schlechte Idee, zu sagen, ich lösche meinen Durst, indem ich Eiscreme esse. Ja, das ist natürlich im ersten Moment kalt, aber durch den Zuckergehalt hat man spätestens ja eine Viertelstunde später noch mehr Durst. Aber ich hadere auch immer damit und muss immer mal mit meinen Kindern streiten, die das natürlich nicht hören wollen, nee, was
klar.
Ich sage.
Ja, schon klar. Stichwort Eiweiß, pflanzliches Eiweiß auch. Ich glaube, gerade wenn man viel Sport macht im Sommer oder man macht vermehrt Sport, braucht man ja auch mehr Eiweiß. Ne? Mhm. Und ich glaube auch bei Frauen, die vergessen, das ist oft so ein Thema, was Frauen so ein bisschen vergessen, weil sie vielleicht auch Angst haben, irgendwie Muskelberge aufzubauen. Da sind wir wieder bei den Hülsenfrüchten. Damit kann man es gut.
Genau, also Eiweiß ist wirklich wichtig. Es ist zwar nicht so, dass man das jetzt in dieser Menge benötigt, wie vielleicht manche Bodybuilder oder Leistungssportler eine Zeit lang glaubten. Man weiß auch, für unsere Lebenserwartung und für unsere Gesundheit ist es eher gut. Wir sind da nicht an der oberen Grenze vom Eiweiß, aber vor allem pflanzliches Eiweiß ist sehr gesund und es sättigt sehr gut. Und da sind eben die bei uns nicht so ganz geliebten Hülsenfrüchte an erster Stelle. Aber ich finde auch, da kann man ein bisschen auf die griechische, auf die türkische, auf die italienische Küche schauen, was die alles machen mit Kichererbsen, mit Linsen, mit weißen Bohnen.
So ein Linsensalat, ja, mit viel frischen Kräutern.
Ja, oder ein Salat toll. Mit weißen Bohnen, Tomaten und Salbei. Das sind auch tolle Sommergerichte. Ne? Und also das ist jetzt schon auch eine sehr gute Zeit für Hülsenfrüchte.
Mhm. Und beim Stichwort gesunde Fette, da sprechen wir auch immer viel über Öle. Welche Öle fehlen denn in Ihrer Sommerküche nie?
Naja, das Olivenöl ist jetzt das Hauptöl. Und da natürlich auch das fruchtige Olivenöl. Ne? Wenn es dann scharf ist, ne? Also wenn es bitter und scharf ist, dann ist es besonders reich an den gesunden Inhaltsstoffen. Also ich habe immer zwei verschiedene Öle. Eins fürs Braten und eins eben für den Salat, was dann eben trübe, fruchtig und scharf ist oder wo man einfach das Brot dann darin dann so ein bisschen wendet und ditcht. Ne? Das ist natürlich auch sehr lecker. Sesamöl verwende ich gerne, gerade auch für Hülsenfrüchte oder für Tofu. Tofu auch eine sehr gute Proteinquelle und das kann übrigens auch so ein Sommersalat sehr gut bereichern, indem man, also man hat jetzt so einen grünen Blattsalat oder so Spinat und Wildkräuter und jetzt brät man Tofu-Streifen in so einer Sojasauce an.
Wenn gleich mein Magen knurrt, übrigens bitte ich das zu entschuldigen auf der Aufnahme.
Leinöl, wissen Sie ja, das empfehle ich genauso oft wie die Leinsamen. Jetzt müssen wir natürlich aber besonders dran denken, dass man die Öle, die Speiseöle bei so Temperaturen wie jetzt eigentlich im Kühlschrank aufbewahren sollte und das Leinöl natürlich ganz besonders. Das wird sonst sehr schnell ranzig, aber es gilt eigentlich auch für das fruchtige Olivenöl. Klar, das klumpt dann so ein bisschen aus, deswegen mag man es eigentlich nicht in den Kühlschrank stellen, aber zumindest ein kühler Ort oder ein Keller wäre jetzt der beste Ort für ein Öl.
Und so ein Leinöl kann man sich ja eigentlich morgens schon so ein bisschen auch mal so einen Esslöffel ins Müsli geben, oder?
Ja, genau. Mhm. Also, oder halt geschrotete Leinsamen verzehren, wo eben das Öl dann in den Leinsamen noch drin ist. Ne? Das ist auch gut. Ne?
Wo wir bei Samen nochmal sind, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Chia oder Kia?
Chia? Ich weiß es auch nicht.
Quinoa?
Aber ich glaube eigentlich, im Italienischen würde man Chia sagen, aber es ist ja nicht italienisch, es kommt ja aus Südamerika.
Chia, Quinoa, Leinsamen, Hanfsamen, das wird ja neudeutsch auch alles als Superfood bezeichnet, zu Recht?
Ja, diese drei, also jetzt sage ich auch Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen, die sind sehr reich an den Omega-3-Fettsäuren, die, da sind sich eigentlich alle einig, die sind gesund, da sollte man auch gucken, dass man da doch immer mal wieder was verzehrt. Aber da wiederhole ich auch immer gerne, dass man kann da wirklich in Deutschland bleiben und wirklich das alles über die Leinsamen machen. Ne? Also die diese Chiasamen, zum Beispiel, die aus Südamerika importiert werden, die haben zwei Nachteile. Es ist schlecht für den CO2-Fußabdruck, es kostet viel Energie und man nimmt es den Einheimischen dort weg. Das ist alles nicht gut. Insofern, der Leinsamen ist exzellent. Und so ist es auch bei diesem Pseudogetreide, Quinoa oder Amaranth. Natürlich ist das gut und das ist auch gesund. Und wer ein Problem mit Gluten hat, besonders. Aber ich würde immer empfehlen, das eigentlich eher nicht zu essen, zumindest solange es weite Strecken aus Südamerika oder China importiert wird. Wenn das jetzt mehr und mehr, das kommt, bei uns angebaut wird, dann ändere ich da meine Meinung, aber derzeit bin ich da eher so ein bisschen regional unterwegs.
Nee, das stimmt, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, gut, dass Sie das erwähnt haben. Noch ein Wort zu den Nüssen, ich muss auch wieder auf Ihr Tellerchen hier schauen. Das steht ja immer gefüllt, jetzt sind Cashewkerne, glaube ich, drin, natürlich ungesalzen.
Ja.
Aber im Sommer darf ich ein bisschen Salz dann dazu tun. Also ich finde zum Beispiel nett, wenn man die anröstet und dann ja, ein ganz bisschen Salz, ja, und dann so auf den Salat, das ist ja auch mal eine tolle Sache.
Das ist auch
sehr gut. Gibt es da auch noch eine Abstufung, wo Sie sagen, ich sag mal, die Königsnuss ist die Paranuss und unten steht die olle Erdnuss.
Ja, ich betrachte das auch so ein bisschen saisonal, mhm, natürlich. Also sagen wir mal, die ganz große Zeit der Nüsse ist jetzt nicht. Also die Nüsse sind ja die sind ja im Winter sehr wichtig. Ne? Da ist quasi die Energie gespeichert und so ist es ja auch in der Tradition. Ne? Da werden dann die Walnüsse zu Weihnachten ausgepackt und die Haselnüsse sind als Mehl im Kuchen. Aber natürlich sind generell Nüsse das ganze Jahr über gesund. Aber ich würde jetzt tatsächlich auch dann, zwar auch nicht ganz regional, aber tatsächlich jetzt zu den Cashewnüssen oder auch zu den Pistazien jetzt greifen. Ne? Die Pistazien sind extrem gesund.
Muss man immer nur so viel
pulen? Ich weiß, das ist immer, aber da erzähle ich ja immer gerne von dem Pistachio-Effekt. Ne? Das heißt, wer jetzt Pistazien isst, nimmt ab. Man ist so eine lange Zeit damit beschäftigt, mit dem Verzehr einer kleinen Menge Pistazien, dass das Auge und das Gehirn eine größere Sättigung erlebt, als wenn wir parallel Haselnüsse oder Walnüsse essen würden.
Allein, wenn man schon so lange
beschäftigt ist. Ja, genau. Man ist dann eine Viertelstunde beschäftigt und hat das Gefühl, ach, ja, aber dieses Beschäftigen mit Nahrung macht auch, und dieses Sehen macht auch satt.
Das ist spannend. Das werde ich mal...
Müssen Sie mal ausprobieren.
Ja, dann ist wichtig mit anderen Augen. Noch eine letzte Frage. Wir haben eigentlich schon... für meinen Geschmack sind wir schon einmal quer durch den Gemüsegarten gegangen, quer durch den Obstgarten. Wir haben über Kräuter gesprochen, über gesunde Öle und Fette. Darf ich mal fragen, so ein typischer Sommertag im Hause Michalsen, was gibt es denn da zu essen? Von morgens bis abends, außer Sie sind gerade am Fasten, weil dann fängt es ja vermutlich erst gegen Mittag an.
Genau, das variiert ein bisschen mit dem Intervallfasten oder dann nehme ich mir das Frühstück eben mit und... Frühstücke ein bisschen später, damit mindestens 14 Stunden Fastenzeit erfüllt sind.
Naja, also das kann man ja, wenn ich kurz dazwischen haken kann, im Sommer natürlich auch wunderbar machen.
Also absolut.
Ich finde es fast leichter, ich weiß nicht warum, aber Intervallfasten ist leichter zu handeln im Sommer als im Winter.
Fasten
oder?
Geht generell leichter im Sommer. Ne? Fasten führt ja auch ein bisschen zur Drosselung unserer Körpertemperatur, also unserer Betriebstemperatur. Deswegen frieren zum Beispiel Menschen auch beim Heilfasten leicht. Und insofern fastet es sich, egal ob Intervallfasten oder Heilfasten, leichter, wenn es draußen wärmer ist. Ne? Und wir brauchen dann übrigens auch gar nicht so viel Energie, weil der Unterschied zwischen unserer Betriebstemperatur und draußen ist einfach nicht mehr so groß. Ne? Das ist wirklich ganz...
Stimmt, wir sind auch bald wieder bei 37 Grad.
Einfache Mathematik, ja genau. Wenn es draußen 37 Grad sind, dann brauchen wir weniger Energie. Ne? Wir brauchen dann wieder mehr Energie, wenn wir viel schwitzen. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht, sondern... Beim Sommerfrühstück ist ganz klar, also da bleibe ich bei meinen Haferflocken, Leinsamen und jetzt ist natürlich wunderschön, da sind immer 2 bis 3 Beerenschalen, frische Beeren auf dem Tisch und da greife ich dann großzügig rein und die kommen dann drauf und dann wird da etwas verdünnte Hafermilch, damit ich verdünne gerne, damit es nicht zu viel Zucker ist, draufgeschüttet und los geht's, ja. So, und mittags ist es tatsächlich so, dass ich gerne Hülsenfrüchte im Sommer mittags esse. Also erstens sättigen sie gut und sie geben so eine schöne Grundlage. Das habe ich mir auf meinen Indienreisen angewöhnt, also Linsen zum Beispiel, also ein indischen Dal, also ein typisches Linsengericht, dann zu essen. Manchmal ist es aber tatsächlich, wenn es dann sehr heiß ist, dann mache ich auch kalte Küche, dann gibt es wirklich nur einen Spinatsalat, Rucola-Salat, Tomate, dann mache ich auch gerne nochmal ein bisschen Feta-Käse drauf oder Tofu drauf und frische Kräuter. Also das ist tatsächlich so. Wir haben bei uns im Garten das Privileg, da wachsen viele Kräuter und da gehe ich dann gerne mit der Schere raus und dann wird es dann drüber gestreut, alles. Ja, wenn der Hunger groß ist, dann kommt schon auch ein Teller Pasta auf den Tisch. Am besten mit einem selbstgemachten Pesto oder einer selbstgemachten Tomatensoße. Dann habe ich auch den Frieden mit den Kindern, weil es ist und bleibt so, dass Kinder gerne Nudeln mit Tomatensoße essen.
Ist ja eigentlich super gesundes
Gericht. Es sind Vollkorn-Spaghetti meistens. Und welches Gemüse ich im Sommer wirklich auch sehr gerne esse, und da bin ich wieder bei meinen Kindern, weil das ist eine der wenigen Gemüse, wo die auch Hallo schreien und zuschlagen, Brokkoli.
Das ist überraschend, weil Kinder bei Brokkoli nicht immer Hallo schreien.
Aber interessanterweise wird Brokkoli von vielen Kindern akzeptiert. Ich konnte es auch noch nicht entschlüsseln, warum.
Und Brokkoli leicht gedünstet, oder?
Ja, Brokkoli dünste ich leicht oder ich habe so einen Steamer, also so einen Gardampfer, kann man den dann 8 Minuten einstellen und dann kommt der perfekt knackig da raus.
Klingt alles sehr lecker und ein Eis zum Schluss oder? Oder eher, lieber ein Sorbet?
Eher ein Sorbet oder...
Warum wusste ich das?
Also Eis ist schon lecker, aber man muss sagen, dass natürlich Eis ist wirklich ein schlimmes Nahrungsmittel. Ich muss es jetzt einfach mal aussprechen, weil es ist extrem süß und durch die Kälte werden aber unsere Geschmacksrezeptoren getäuscht.
Und, das stimmt, wenn nämlich das Eis zerläuft und man...
Dann mögen wir das gar nicht.
Dann
können wir das nicht mehr essen. Und insofern bin ich auch also ein vehementer Hasser von Eis. Ich versuche das wirklich zu umgehen, Eis, und Wassermelone ist für mich natürlich auch ganz toll im Sommer als Nachspeise oder auch für zwischendurch. Und das Eis kommt dann halt mal zum Sonntag oder zum Feiertag mal auf den Tisch. Ja. Und dann soll es ein Sorbet sein oder zumindest ein sehr konzentriertes Bärene-Eis.
So.
So, das musste mal gesagt werden.
Ja, aber ich glaube, eine Kugel in der Woche oder alle zwei.
Eine Kugel in der Woche, da lasse ich mich dann breitschlagen.
Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall Hunger bekommen. Vielen Dank für den kleinen Einblick in Ihren Haushalt und natürlich wie immer die Expertise.
Gerne, hat Spaß gemacht und ich habe jetzt auch Hunger.
Ich hoffe, dass jetzt der Appetit auf gesunde, frische, leichte, vegetarische Sommerkost gestiegen ist. Viele weitere Tipps und Anregungen rund um einen gesunden Sommer findet ihr auch im aktuellen Reformhaus-Magazin, das in allen Reformhäusern ausliegt. Und natürlich auch im Netz auf reformhaus.de. Ich wünsche Ihnen und euch einen wunderbaren Sommer. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.